Wir leben in bewegten Zeiten. Bei uns hat es nicht ein Erdbeben gegeben, so wie wir es gehört haben in dem Gebet von Birgit, wie in Griechenland und der Türkei. Wir erleben auch nicht eine Verfolgung wie die Christen in Algerien, wofür wir gerade gebetet haben. Ja, aber wir haben andere Probleme. Ich habe gerade mit der Maske gekämpft. Das sind so die kleineren Schwierigkeiten, das da alles auseinander zu fuddeln. Dass das mit dem Headset bleibt. Wir haben diese Corona-Pandemie, wir erleben die Maßnahmen zur Eindämmung und erfahren, wie das in kürzester Zeit unser Leben so gravierend verändern konnte. Und es ist ja noch völlig unklar, letztlich, wie das Ganze weitergehen wird. Oder auch jetzt mit den Präsidentschaftswahlen in den USA. Also es ist erschreckend zu sehen, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit demokratische Werte demontiert werden können und fast die Hälfte der Wähler, die will so jemanden, der sowas macht als Präsidenten, also da wird es einem Angst und Bange, wie schnell Dinge kippen können. Ja, es macht sich immer wieder so eine Unsicherheit breit oder sie nimmt auch zu, was ich so in Gesprächen mit Leuten mitkriege, die Frage, ja, was tut sich in dieser Welt, wo geht die Reise hin, was wird werden? Und in Zeiten der Unsicherheit, da ist immer die Frage, ja, was kann uns Sicherheit geben? Ich gehe ja in den Predigten gerade so der Frage nach, dem Fundament für unser Leben nach. Rolf Dreyer hat es gesagt zu Beginn des Gottesdienstes, also dieser Frage, worauf ist unser Leben gegründet? Worauf sind wir als Gemeinde gegründet? Ist vielleicht eine Neugründung dran für uns, wenn wir merken, das Fundament, auf dem bisher unser Leben steht, ist gar nicht so tragfähig? Oder haben wir vielleicht schon ein ganz gutes Fundament, aber erleben das gar nicht so, weil wir gar nicht gecheckt haben, wie wertvoll und wie stabil dieses Fundament eigentlich ist? So geht es uns Christen manchmal. Wir glauben vom Kopf her, dass Gott real ist, dass die Sachen, die wunderbaren Dinge, die wir in den Liedern singen, dass das Wahrheiten sind. Aber wenn Probleme kommen, Schwierigkeiten kommen, Stress, Streit und so weiter, als gäbe es das alles nicht und ja, alles läuft so, als würden wir Gott nicht kennen. Ich möchte nochmal dieses Jesuswort aufgreifen, was ich in der letzten Predigt mit euch in den Blick genommen habe. Bitte die Zoom-Teilnehmer auch einbinden. Da sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5 zu seinen Jüngern: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts bewirken. Jesus, kannst du den Fokus drauf machen, dann kann ich weiterklicken? Ja. Jesus gebraucht dieses Bild von einer Rebe, die im Weinstock mit dem Weinstock verbunden ist. Jesus, der Weinstock, das ist in dem Bild da dieses knorrige Holz, der Weinstock. Und wir, die wir an Jesus glauben, sollen dann so sein wie die Reben, die aus diesem Weinstock hervorgehen. Dieser dünne, schlanke Teil, der aus dem Weinstock herauswächst. Und an dieser Rebe, da sollen dann die Weintrauben wachsen, die Früchte wachsen. Das ist ein Bild, das Jesus für seine Jünger gebraucht und ich will jetzt versuchen deutlich zu machen, was uns dieses Bild von Jesus für die Beantwortung der Frage zu sagen hat, was kann uns in unserem Leben die Sicherheit geben, die wir brauchen. Und dazu habe ich drei Schlagwörter von Gott bekommen in der Vorbereitung. Rolf Dreyer hat sie schon vorhin eingangs erwähnt: geliebt, erlöst, gebraucht. Fangen wir an mit geliebt. Wir leben hier in dieser Welt und es ist nicht so ganz klar, gibt es einen Gott, gibt es nicht. Viele Zeitgenossen haben da Schwierigkeiten mit. Gott hat aus der himmlischen Welt kommend seine Wahrheit offenbart, dass es ihn gibt. Das hat er durch Jesus gemacht und schon davor durchs Volk Israel. Und er hat durch Jesus gezeigt, wie kolossal er uns Menschen von ganzem Herzen liebt. Ich will das mal kurz deutlich machen, so an diesem Bildchen hier. Wir Menschen, das soll diese weiße Figur da in der Mitte von der Folie symbolisieren. Ich hoffe, ihr könnt es auch sehen bei Zoom. Wenn nicht, meldet euch, damit wir das dann entsprechend korrigieren können. Dieser Mensch, so erleben wir uns im Leben, vielleicht luftleerer Raum. Menschen denken, wir sind ein Resultat des bloßen Zufalls, eine komplexe Anhäufung von Materie, die irgendwann zufällig Bewusstsein entwickelt hat. Das ist das, was in der Evolutionstheorie vertreten wird. Und Gott hat durch das, was er im Volk Israel gewirkt hat, was er durch Jesus gebracht hat, deutlich gemacht, es gibt einen Gott. Uns Menschen gibt es, weil wir geliebt sind. Wir sind von Gott gewollt. Gott hat uns geschaffen, um uns seine Liebe zu zeigen. Das ist letztlich der Ursprung unseres Seins. Das Problem ist aber, wir haben das Bewusstsein dafür weitgehend verloren. In der Bibel finden wir den Grund dafür, nämlich, dass durch den Sündenfall eine Verunsicherung in unsere Herzen gekommen ist, die sich dann letztlich so auswirkt: Gibt es tatsächlich einen Gott? Meint er es wirklich gut mit uns angesichts der Umstände, die wir erleben? Können wir ihm wirklich vertrauen? Und ja, ist Gott wirklich interessiert? Kann er uns auch wirklich helfen? Und ich habe jetzt versucht, diese Verunsicherung, die letztlich reingekommen ist, wir sind geliebt, wir sind geschaffen von Gott, aber es ist eine Verunsicherung reingekommen, das habe ich versucht, mit dem roten Männchen jetzt deutlich zu machen. Ich hatte bis jetzt diese Woche bei dem biblischen Begriff der Verlorenheit immer so die Verdammnis vor Augen. Also wenn die Menschen so am Ende der Zeiten dann in den Untergang kommen, also in Richtung Hölle unterwegs sind, weil sie Gott ablehnen und so weiter. Das war so mein bisheriges Verständnis von Verlorenheit. Und damit ging mir es irgendwie nicht so gut, weil irgendwie, fand ich das einfach nicht so attraktiv, das den Menschen als Pastor zu sagen. Ja? So. Und jetzt ist was Spannendes passiert diese Woche. Mir ist nämlich klar geworden, dass die Verlorenheit schon viel, 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 viel früher beginnt. Die Verlorenheit hat nämlich begonnen in dem Moment, wo wir Menschen Gott verloren haben, wo der Sündenfall passiert ist, wo das Bewusstsein für die Existenz, für die Realität Gottes auf der Strecke geblieben sind, wo wir das Vertrauen verloren haben in Gottes Liebe und seine Möglichkeiten. Da an dieser Stelle, was die Bibel als Sündenfall beschreibt, da beginnt das Dilemma unserer menschlichen Existenz, dass wir zwar geliebt sind von Gott, aber diese Liebe vielleicht nicht bei uns ankommt, wir nichts davon spüren können, wir nichts davon sehen können, wir verunsichert sind. Das ist die eigentliche Tragik, aus der dann alles andere Schlimme folgt. Wir haben Gott verloren. Objektiv ist es natürlich nicht so, wir haben Gott nicht verloren. Aber subjektiv, in unseren Vorstellungen, wie wir uns das Ganze so zusammenreimen, in unserem Bewusstsein, in dem, wie wir das wahrnehmen, was so los ist in der Welt, in unserem Erleben. Das Blöde ist nur, wenn es subjektiv ist, diese Verlorenheit, reicht es, um problematisch zu sein. Wenn ihr euch vorstellt, ein Ehepaar und der Ehemann kann noch so treu sein seiner Frau gegenüber. Objektiv kann der Ehemann noch so treu sein, wenn die Frau subjektiv davon nicht überzeugt ist, wird es auf Dauer die Beziehung zerstören. Das wird nicht funktionieren. Welcher Begriff umschreibt, wer Gott für uns sein will? Ich würde es euch gerne in Zoom fragen, kann euch nicht so hören, aber hier im Raum. Gibt es einen Begriff, der so umschreibt, wer Gott für uns sein will? Vater, sehr schön, ganz genau. Gott möchte unser Vater sein, unser himmlischer Vater möchte er sein für uns, seine irdischen Kids. Gottes Kindschaft, das ist der Begriff, der eigentlich das beschreibt, was zwischen geliebt, auf der Folie zwischen geliebt und dem Männchen ist, aber dieses Männchen kann es nicht wahrnehmen, kann es nicht mehr richtig spüren, kann da drin nicht mehr geborgen sein. Das sieht man dann eben an den ganzen Dingen, die in unserem Leben vorkommen, an Angst, Misstrauen, Scham, Zwänge, dass wir versuchen, Kontrolle zu behalten, dass wir Macht ausüben über andere, dass wir lügen, um uns irgendwie so durchzulavieren, dass wir unsere Möglichkeiten missbrauchen, Grenzen überschreiten und so weiter. Dieses ganze Dilemma, in dem hängen wir fest, in dem leben wir, das beschreibt unsere Existenz. Und das Schöne ist aber, das Gute dabei ist, dass das alles nichts daran ändert, dass wir geliebt sind. Wir sind geliebt vom Ursprung her, das ist das, was ich da jetzt dargestellt habe. Jetzt bitte wieder auf Zoom umschalten. Kann ich? Ja, okay, ist schon, ja genau. Dass wir nicht nur vom Ursprung her geliebt sind, wir sind auch vom Ziel her geliebt. Jesus ist aus der Ewigkeit in unsere Welt gekommen, um unsere Verlorenheit zu beenden, damit wir wieder in der Ewigkeit bei Gott sein können. Und Gottes Liebe, sie steht über der gesamten Schöpfung, trotz des Sündenfalls. Und Gott trägt alles mit seiner Liebe. Alles, unser Verlorensein, alles Brüchige in dieser Welt oder in unserem ganz persönlichen Leben, das ist eingehüllt von seiner Liebe. Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen eine Ahnung durch das, was ich auf der Folie jetzt dargestellt habe. Es gibt ein Lied von der Gruppe Wet, 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 das das perfekt beschreibt. Hat jemand so ein bisschen eine Idee? Wer kennt es? Love is all around me. Liebe, die umgibt mich komplett. Love is all around us. Die Liebe Gottes, sie ist da in dieser Welt. Problem ist nur, dass wir halt eben durch den Sündenfall die Antennen dafür verloren haben, das Bewusstsein dafür verloren haben. Ich komme jetzt zum zweiten Schlagwort. Das erste Schlagwort geliebt, das zweite Schlagwort erlöst. Andere biblische Begriffe für Erlösung sind Errettung, Rettung, wir sind errettet, wir sind gerettet. Was meint es? Auch da hatte ich immer irgendwie so ein bisschen Mühe. Ich hatte meine Schwierigkeit mit der Verlorenheit, ich hatte meine Schwierigkeit mit der Errettung. Aber jetzt seitdem die Woche plötzlich dieses Verständnis für Verlorenheit reinkommen ist, wir haben Gott verloren, wir haben unsere Gotteskindschaft verloren, ist mir jetzt auch klar, was Errettung heißt. Nämlich die Wiederherstellung der Gotteskindschaft. Die Lügen des Teufels, die durch den Sündenfall in unsere geistliche DNA reingekommen sind und die wir immer von Generation zu Generation weitergeben, als wir Gott verloren haben. Diese Lügen des Teufels möchte Gott auflösen, aufheben, wirkungslos machen. Jetzt habe ich ein paar Fragen an euch. Wenn wir die Gotteskindschaft verloren haben, was sind wir dann, wenn wir keine Gotteskinder mehr sind? Da gibt es einen schönen Begriff, der das beschreibt. Wenn Kinder ihre Eltern verlieren, wie nennt man sie dann? Waisen. Wir sind im Grunde Gotteswaisen geworden. Und was soll durch die Erlösung passieren? Aus den Waisen sollen wieder Kinder werden, Gotteskinder. Was denkt ihr, was soll aus Gottlosen werden? Gläubige, Menschen, die Gott lieb haben. Was soll aus Leuten werden, die von Zwängen bestimmt sind? Freie. Was soll aus Leuten werden, die immer kontrollieren müssen, immer alles überwachen müssen? Auch freie, Leute, die loslassen können, die geschehen lassen können, die vertrauen können. Ihr könnt das alles jetzt noch selber weitermachen, ich muss auf die Zeit aufpassen. Macht ausüben, Egoismus, Scham, Schuld, Hass, Angst, Misstrauen und so weiter. Ihr könnt es beliebig ergänzen. Aus all dem möchte Gott uns erlösen, da soll was Gutes werden. Gottes Liebe, jetzt bitte wieder Zoom, oh, super. Genau, Gottes Liebe die soll bei uns ihr Ziel erreichen. Und jetzt ist aus dem roten Männchen ein grünes geworden. Darunter steht erlöst. Das ist das, was Gott machen möchte. Seine Liebe, die ist die ganze Zeit da. Da ändert unsere Verlorenheit nichts dran. Aber er möchte unsere Verlorenheit beenden und uns erlösen von dieser Verlorenheit. Er möchte uns die verloren gegangene Gotteskindschaft wieder zurückgeben. Er möchte, dass wir wieder begreifen, wir sind geliebt von Ewigkeit her, für die Ewigkeit. Das ist uns durch Jesus geschenkt worden. Gott hat durch Jesus nicht nur uns subjektiv erlösen wollen, dass wir fromme Gefühle haben, dass es uns gut geht oder dass wir vielleicht tatsächlich so die ganzen Sachen überwinden, wie Egoismus und Waisenkindschaft und Angst und so weiter, sondern Gott wollte, dass es auch faktisch objektiv wird mit der Erlösung. Durch die Sünde wurde das Göttliche, das Gott durch die Schöpfung in uns reingelegt hat. Wir sind seine Kinder, wir sind geschaffen zu seinem Ebenbild. Er hat seinen Lebensodem bei der Schöpfung in uns eingehaucht. Durch die Sünde wurde das Göttliche in uns verschmutzt, verunreinigt, unbrauchbar. Und Jesus hat sein göttliches Leben, und das ist die Pointe, warum Gott Mensch wurde in Jesus. Jesus hat sein göttliches Leben für uns gegeben. Er war sündfrei. Er ist für uns gestorben. Er hätte nicht sterben müssen. Jesus hat sein göttliches Leben für uns gegeben, damit die göttliche Potenz, die Gott in uns reingelegt hat mit der Schöpfung, dass die sich wieder entwickeln und entfalten kann, ohne zur Gefahr zu werden, entweder für uns oder für andere. Das ist das, was durch Jesus uns ermöglicht wurde, durch sein Sterben am Kreuz und was er uns bringen möchte. Wir hatten gestern wieder einen K5-Schulungstag und da hat es einer der Referenten so herrlich auf den Punkt gebracht, was Erlösung und Rettung bedeutet. Das bedeutet, ich begreife, dass Jesus mich liebt, egal was ist. Das ist Erlösung, dass wir begreifen, dass Gott uns durch Jesus liebt, egal was ist. Und er hat es dann noch schön weiter ausgeführt, er hat gesagt, keiner im Universum sieht uns klarer mit all unseren Sünden und Fehlern, mit unseren schwärzesten Seiten, als unser Gott und Schöpfer. Das ist eigentlich logisch. Vor ihm können wir uns nicht verstecken. Er sieht ganz klar, was mit unserem Leben los ist, auch wenn wir es noch so sehr verbergen. Und dann hat er fortgesetzt, der Referent hat gesagt, und es gibt keinen im Universum, der uns mehr liebt als unser Gott. Und das hat er mit Jesus unter Beweis gestellt. Durch Jesus dürfen wir wirklich wieder zu Kindern Gottes werden. Im subjektiven Erleben, auf einer objektiven Basis, dürfen wir erlöst sein. Und ich finde das so Hammer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein tragfähigeres Fundament gibt als das. Es geht ja um die Frage, was kann uns Sicherheit in unserem Leben geben? Das Problem ist, wir wünschen uns Sicherheit, wie wir sie von Gott aber jetzt nicht gewährt bekommen in diesem Leben. Wir würden uns wünschen, dass wir nicht Unsicherheiten erfahren, dass wir nicht wieder in Zweifel kommen können, dass wir nicht in Situationen hineinkommen, wo wir Gott als abwesend oder desinteressiert empfinden oder wo wir Dinge erleben müssen, die wir einfach nicht zusammenkriegen, wo wir sagen, ey, Gott, wieso lässt du das zu, wenn du die Liebe bist? Wieso passiert dann dieser Mist? Es gibt Leute, die sind daran wirklich dadurch irre geworden an Gott, weil sie erlebt haben, wie viel Not in dieser Welt ist, weil sie so damit konfrontiert wurden und einfach das nicht mehr mit ihrem Glauben an Gott zusammengebracht haben. Die Erlösung, die uns in Jesus voll geschenkt ist, vom Himmel her, ist die vollgültig. die ist aber hier in dieser Welt für uns ein Prozess. Das ist ein Weg, auf dem wir sind. Und auf diesem Weg ist es eben wichtig, immer wieder auf das zu schauen, wenn dann diese ganzen Zweifel, Fragen, Anfechtungen und so weiter kommen, immer wieder auf das zu schauen, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Eine eindeutigere, klarere Offenbarung hat Gott uns Menschen nicht gebracht, nicht gegeben. Das ist das beste Fundament, auf dem wir aufbauen können. Und das Krasse ist, Jesus am Kreuz, er hat unsere Verlorenheit bis in den größten, schlimmsten Schmerz geteilt, indem er rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unser Gott ist so in unsere Gottverlassenheit, unsere Gottlosigkeit, unser Waisenkindsein, dieses Abgeschnittensein von ihm, so tief reingegangen, dass er selber gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, der Sohn Gottes. Und das Schöne ist eben, wir sehen im weiteren Verlauf, da kommt die Auferstehung. Gott trägt durch, auch in der Erfahrung der Gottverlassenheit. Das ist der tiefste Beweis seiner Liebe, den Gott uns gebracht hat. Das ist das beste Fundament, was Gott uns für unser Leben geben kann, das es hier in dieser Welt gibt. Alles andere, worauf wir unsere Sicherheit ziehen, das sind Scheinsicherheiten. Und auch da beschreibt eigentlich dieses Lied von Wet, Wet, Wet eigentlich perfekt, was Erlösung ist. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. That love is all around me and so the feeling grows. Ja, ich übersetze mal. Ich spüre es in meinen Fingern, ich spüre es in meinen Zehen, dass Liebe um mich rum ist. Und so wächst dieses Bewusstsein dafür, dieses Empfinden, dieses Gefühl, ich bin geliebt. Es hält halt nicht dauerhaft vor, das wird dann erst im Himmel sein. Aber das ist Erlösung und es ist uns in Jesus schon geschenkt. Und diese Erlösung, die soll nicht nur für uns wirksam werden, dass wir es in unseren Zehen, in unseren Füßen spüren können, sondern sollen auch andere Leute erleben können. Das führt mich jetzt zum dritten Schlagwort. Wie war das erste Schlagwort? Wisst ihr es noch? Geliebt. Das zweite Schlagwort, wisst ihr es noch? Erlöst. Und das dritte? Gebraucht. Genau. Denn, ups, jetzt bin ich zu weit. So, denn, es gibt auch andere Menschen in dieser Welt, die genauso durch den Sündenfall zu Waisenkindern geworden sind wie wir. Und stellvertretend habe ich ein rotes Männchen da noch mit drauf genommen. Und das ist das, was durch den blauen Pfeil ausgesagt werden soll. Gottes Liebe will die Menschen, die anderen Menschen auch nach Hause lieben. Und das soll durch uns geschehen. Durch die, die bereits Erlösung geschmeckt haben, geschnuppert haben, in denen sie bereits aktiv ist. Auch da war gestern etwas Wunderbares in K5 zu hören, bei dem K5-Schulungstag. Da hat einer gesagt, und ich fand es sehr treffend formuliert, es wird wahrscheinlich sehr wenig Menschen in dieser Welt geben, die auf direktem Weg Jesus begegnen werden. Jesus ist seit 2000 Jahren nicht mehr in dieser Welt unterwegs. Ja? Es wird nur sehr wenig Menschen in dieser Welt geben, die Jesus direkt begegnen werden. Dass er sich vielleicht ihnen im Traum zeigt oder so irgendwie. Aber wem werden die Menschen begegnen? Uns, genau. Sie werden uns begegnen, dir und mir, auch bei euch in Zoom. Und durch uns kann das Wunder passieren, dass die Menschen anfangen zu begreifen, Jesus ist real. Das ist nicht ein Märchen, sondern das ist eine Wirklichkeit. Gott selber war tatsächlich vor 2000 Jahren hier und er ist für uns in die Verlorenheit gegangen, in die Verlassenheit. Und dass Menschen, dass in ihnen das Wunder passiert, nicht nur Jesus ist real, sondern dass sie auch die Botschaft Gottes verstehen, dass es bei ihnen ankommt. Gott liebt dich. Und das führt mich jetzt wieder zurück zu dem Bild von dem Weinstock mit seinem Reben. Woher kommt der Saft, der durch die Reben fließt? Aus dem Weinstock. Die Rebe ist ohne den Weinstock nichts. Und der Weinstock sitzt in der Erde. Das könnte dann sagen, das Bild sein für Gott, aus dem Jesus ja gekommen ist. Der Saft, der in der Rebe fließt, der kommt aus dem Weinstock. Und woher kommt der Saft, der in den Trauben ist? Auch aus der Rebe und dann auch aus dem Weinstock. Und dieses Bild verdeutlicht, finde ich, so wunderbar für die Kämpfe, die in dieser Welt sind, um unsere menschlichen Seelen. Für diese Kämpfe, da können wir nicht aus uns selber heraus bestehen. Das geht gar nicht. Das liegt an der durch den Sündenfall verdorbenen DNA in uns. Wir können diese Kämpfe nur bestehen, wenn Gottes Kraft und Gottes Stärke, wenn sein Glaube uns durchflutet, in uns ist. Sein Glaube, den nur er in uns wecken kann. Wir können uns nicht selber Glauben schaffen. Und wir können auch nicht selber unseren Glauben stärken oder unseren Glauben erhalten. Das kann nur unser lebendiger Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in dieser Verbindung mit unserem Gott bleiben. Das ist das dynamische, stabilste Fundament für unser Leben, das es zu finden gibt. Ich fand es so beeindruckend, was dieser algerische Pastor ausgedrückt hat mit seinem Gebet, wofür er betet. Dass er gesagt hat, dass Gott uns hilft, eine sehr tiefe, sehr persönliche Beziehung zu ihm zu haben, zu Gott zu haben. Denn ich sehe, dass dies der Schlüssel zu allem ist. Da drückt er genau das aus. Und dass er dann darum betet, dass Jesus immer das erste Ziel bleiben wird, weil er sieht, die Gefahr ist da, dass das Ziel aus dem Blick gerät. Und dass er darum bittet, dass die algerischen Christen durch Gott die Gnade kriegen, täglich nach seinem Bild verwandelt zu werden. Genau das ist das, wenn wir mit dem Weinstock verbunden sind, mit Jesus verbunden sind, wie die Reben mit dem Weinstock, dann wird das passieren, dann werden wir Jesus immer ähnlicher. Jesus wird immer stärker in uns werden und andere Menschen können ihn immer besser dann in uns erkennen. Und dann betet er ja auch dafür, dass sie selber zu Hoffnungsträgern werden in Algerien. Und ich finde eigentlich, das, was wir vorhin von dem Pastor gehört haben, das fasst wunderbar zusammen, was in diesen drei Schlagworten verborgen ist. Geliebt, erlöst, gebraucht. Gott will, dass wir begreifen, dass wir einen Vater im Himmel haben, dass Gott real ist, dass Gott uns liebt, egal was ist. Und dass wir durch Jesus dessen gewiss werden können, durch alle Höhen und Tiefen und Zweifel und Fragen hindurch. Wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern, dann geht es genau um das, dass wir uns durch das Kommen von Jesus, durch Jesus und sein Kommen und Sterben in diese Welt, dass wir uns immer tiefer und immer umfassender als geliebte und erlöste Kinder Gottes begreifen können. Und dass wir auch da hineinfinden, uns von Gott gebrauchen zu lassen, damit auch die anderen Menschen, seine anderen verlorenen Kinder in dieser Welt, Jesus in uns und durch uns kennenlernen und lieben lernen können. Amen.